Ihr Lieben, es ist ein Segen Gottes, dass wir auch in diesem Sabbat hier die Zeit verbringen dürfen und dass wir auch schönes Wetter haben, dass wir tatsächlich, alles ist da, wo wir auch freudig sein können und auch Gott loben und preisen. Natürlich können wir nicht ganz freudig sein, denn wie wir gehört haben, der Michael Zeck und die Edith, so wie ich gehört habe, ich war die Woche nicht da, aber heute wollte ich sie besuchen und mit ihnen sprechen. Aber mir ist gesagt worden, dass das nicht noch lange dauern wird, dass die Edith tatsächlich am Ende ist. Und es ist traurig, wenn sowas kommt. Und ich kann mir gut vorstellen, wie traurig im Herzen auch Michael ist. Und wir sollen für ihn beten, auch für die ganze Situation. Wenn wir auf der anderen Seite denken, sie ist 90. Als ich sie immer hier begrüßt habe, hier die zwei Plätze sind frei. Normalerweise immer sitzen sie beide hier. Und dann habe ich immer gesagt ein Wort, Mai, du siehst so toll aus, sie geht, sie macht alles und so. 90, ich weiß nicht, wie lange bei mir das dauern wird, aber mit 90, das ist ein Segen Gottes. Aber irgendwann kommt auch das Leben zu Ende, so ist auf dieser sündigen Erde. Nur wir haben eine Hoffnung. Und wenn wir diese Hoffnung nicht hätten, dann wären wir traurig wie die anderen, die keine Hoffnung haben, sagt Paulus, 1. Thessalonicher Kapitel 4. Ich schreibe euch, dass ihr nicht so traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Aber trotzdem, es ist traurig, es ist so eine Trennung. Und der liebe Gott möge seine Hand über, vor allem über die beiden halten und auch, dass wir für sie beten, dass wir ihnen zeigen, dass wir an sie denken, dass sie nicht alleine sind. Vater Michael, er wird sicher sehr geknickt sein und ja, so ist es. Ich habe mich gefreut auf dieses Lied, was du, Renate, abspielen lassen hast. Da ist deine Gemeinschaft, habe ich so erlebt. Zuerst fängt ein Kind an, spricht und singt über Gott, über Jesus, über den Glauben, über die Festigkeit in Jesus. Und nachher kommen auch die Erwachsenen. Und dann ist es ein Chor mit Jung und Alt. Wir sind alle, stehen vor Gott unter seinem Segen. Dann seine Familie. Seine Familie, Kinder und Jugendlichen und Alten. Und ja, das ganze Leben lang. Und Agneta, du hast auch ein Jubiläum. Gott hat dich durch die Jahre hindurch getragen in seiner Hand. Und das wünschen wir für alle, für uns alle, dass Gott uns in seiner Hand trägt bis zum Ende. Egal wann das Ende kommt, das Ende wird kommen. Jeder von uns, wenn Jesus nicht früher kommt, ich versichere euch, jeder von uns kommt zu seinem Ende. Aber bis dorthin haben wir noch einen Weg, mit Gott zu leben, unsere Hoffnung immer auch weiterzugeben und vieles auch für Gott zu tun. Und möge Gott jeden Einzelnen segnen von uns. Jeder Einzelne hat seine Geschichte, seinen Rucksack, den er trägt und Probleme und Schwierigkeiten, Leiden und alles, was wir als Menschen erleben hier. Aber Gott ist da und er hilft jedem mit allen, in allen Situationen des Lebens. Und das die sind die Erfahrungen, die wir auch mit Gott machen durften. Diese Erfahrungen wollen wir auch weitergeben. Gott möchten wir auch weitererzählen. Und wir haben in diesem Eingangslied zusammen gesungen, kommt her, ich will euch erzählen, was Gott an mir getan hat. Dieses Erzählen den anderen können auch den anderen befestigen, können auch jemandem helfen, auch Gott zu finden und sein Leben Jesus anzuvertrauen. Aber ich habe eine Frage an euch als Einstiegsfrage zu meiner Predigt. Stell dir mal vor, du hättest eine einmalige Gelegenheit, 5 bis 7 Minuten jemanden über deinen Glauben zu erzählen. Nicht nur zu erzählen als Information, was wir glauben. Die Leute fragen manchmal, was ist der Unterschied zwischen euch und anderen und so. Es ist alles interessant zu sprechen, aber wir wollen diese 5 bis 7 Minuten nicht das erzählen, sondern unser Ziel ist, unser großer Wunsch, dass dieser Mensch nach diesen 5 bis 7 Minuten seine Entscheidung für Jesus trifft. Und dann sage ich euch, das ist nicht leicht. Was würdest du ihm erzählen? Du hast eine einmalige Situation. Jemand geht an dir vorbei. Du kennst ihn nicht. Viele Leute sind da. Und er hat irgendwie einen Blick geworfen auf dich oder auf etwas, was du anbietest. Und du hast jetzt die Gelegenheit, diesen Menschen zu überzeugen, dass Jesus Christus unser Retter ist, dass wir seine Nachfolger sein sollen. Was würdest du ihm erzählen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Themen, Thematik. Also es ist nicht leicht, eine Thematik zu finden. Gott liebt dich. Das ist eine sehr tolle Aussage. Da sprechen auch viele andere. Du möchtest diesen Menschen überzeugen. Ich erwähne einige Themen, die ich von verschiedenen Leuten erlebt habe. Was soll man jetzt für diese Zeit 5 bis 7 Minuten erzählen? Soll das die dreifache Engelsbotschaft sein? Es gibt auch Leute, die gleich anfangen mit dreifache Engelsbotschaft. Soll das über Babylon ist gefallen? Soll das gegen die katholische Kirche sein? Oder Verfolgung? Soll das über Gottes Liebe sein? Soll das über Jesus, der für uns gestorben ist? Soll das über den Schöpfer Gott sein? Also ihr merkt, es gibt verschiedene Themen, verschiedene Bereiche. Und ich kenne auch verschiedene Leute, die diesen oder jenen Bereich gleich ansprechen mit den Leuten. Wir haben jetzt vorige Woche Kirchentag gehabt. Und einige von euch haben wahrscheinlich schon gehört oder Bilder gesehen oder Bild gesehen. Wir Nürnberger Prediger von unserem Konvent haben eine Idee gehabt, mitten in der Stadt ein Heiligtum aufzubauen. Natürlich nach den Maßen aus der Bibel ist es zu groß und du kriegst nicht in der Fußgängerzone irgendwo als Adventisten so viel Platz. Aber die Stadt oder die Organisatoren haben uns tatsächlich genug Platz dafür gegeben. Und das war auch eine Erfahrung. Wir haben gebetet für diese Sache. Es hat viel gekostet, auch Zeit, auch Engagement, auch Geld, auch alles, weil das alles dafür produziert wurde. Und ich wurde gebeten, ein Hohepriester zu sein dort. Und ich habe auch ein Bild und die Technik wird uns mal zeigen. Ein Bild mitten in der Stadt, Josefsplatz. Ich habe mich gewundert, dass die Stadt oder die Organisatoren uns als Adventisten so viel Platz gegeben für unser Projekt. Und wir standen dort. Ich habe das angenommen, Hoher Priester zu sein. Mir tut's nur leid, dass ich nicht vielleicht zwei Monate davor mein Bart wachsen lassen habe, aber ich habe das nicht. Ich war so irgendwie ein rasierter hoher Priester. Aber das hat überhaupt nicht mich gestört. Viele Leute sind gekommen, haben auch gefragt. Und die Renate war dort und Renate hat nachher erzählt, dass sie mit jemandem noch bei anderen Angeboten war. Und das war am meisten so, mal zu essen, zu trinken und Leute zusammen zu sein. Aber das, was wir der Stadt angeboten haben, war einmalig. Okay, jetzt kannst du mal auch. Ich bin nicht so kein guter, schöner Hohepriester. Aber ich kann euch sagen, ich bin schon über 30 Jahre Prediger, war ich Priester, aber ein Hohepriester, das war das erste Mal, dass ich so war. Aber die Leute sind gekommen, die Leute haben gefragt. Die Leute haben mich gefragt, was bedeutet das alles? Und so, oben ist auch ein Buchstaben, ein Hebräische, und was bedeutet das alles? Es waren auch Führungen, alle 10 Minuten Führungen, und es waren volles Ding. Das war eine Hälfte, wenn ich über die Maßen gesprochen habe. In der Bibel die Länge 15 Meter, biblische Maßen, wir haben 7,5 Meter. Die Höhe 5 Meter, wir haben 2,5. Also irgendwie so, wir konnten nicht in der biblischen Größe machen. Aber trotzdem, die Leute sind reingekommen und jedes Ding da drinnen, da wurde erklärt, alles christozentrisch, von Anfang an. Da, wo das Tor ist, Jesus sagt, ich bin die Tür. Es gab auch einige Organisatoren, die auch mich gefragt haben, wir haben keine Zeit so viel, aber wenn du uns sagen möchtest, was ist das alles? Und da ist es alles eine Möglichkeit zu erzählen. Jesus Christus, der ist nicht nur eine Geschichte aus dem Alten Testament, das vielleicht jetzt mal so da wir darstellen, um irgendwie uns bekannt zu machen, sondern alles ist Jesus Christus. Jedes Ding und alles, was drinnen war, ist ein Hinweis auf Jesus. Angefangen von der Tür, das Ganze hat nur einen Eingang gehabt, nur durch diesen einen Eingang kommst du. Und das sagt Jesus, ich bin die Tür, da kommst du auch. Der Sünder kommt mit seinem Opfer, mit einem Opferlamm, er muss seine Sünden bekennen, das ist Jesus, der geschlachtet wird für dich, für deine Sünden. Und Altar und alles, was drinnen war, ihr kennt das alles. Aber es war für die Leute interessant, mal darüber zu sprechen. Und wie gesagt, das waren viele gute Gespräche. Ich habe gesagt, 5 bis 7 Minuten, mehr hast du nicht. Mehr hast du nicht, auch die Aufmerksamkeit der Leute. Du kannst jetzt nicht eine Bibelstunde halten, denn es gibt hunderte andere Angebote und viele wollen mal alles sich anschauen und jetzt zufällig auch hier gekommen sind. In diesem Moment habe ich an den Apostel Paulus gedacht, am Areopag in Athen. Ihr kennt die Geschichte. In Apostelgeschichte Kapitel 17, vielleicht lesen wir diesen Text zusammen. Aus diesem Text habe ich einige Gedanken rausgenommen und ich möchte heute in dieser Predigt mit euch diese Begegnung von Paulus in Athen auf dem Areopag, wo er dort viele verschiedene Religionen und Götter und Götzen alles begegnet ist. Er steht jetzt auf, er hat einen Wunsch. Er möchte nicht erzählen, dass er der Beste ist und dass er die beste Auslegung der Bibel hat oder so. Das war nicht sein Ziel. Sein Ziel ist, Menschen zu bewegen, nachzudenken. Apostelgeschichte Kapitel 17, Der Text ist ab dem Vers 22 bis 31. Vielleicht werde ich dazwischen irgendwelche Texte auch auslassen. Und ich lese mal vor, das, was ich mal für meine Predigt wichtig finde. Apostelgeschichte 17 ab dem Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand ein Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was drinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, der, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. Jetzt werde ich mal auch ein bisschen springen. Vers 7, 27. Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohlfühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns, denn in ihm leben wir, leben, weben und sind wir. Vers 30. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Bis hierher. Ich habe ein bisschen schnell gelesen, ich wollte in 7 Minuten fertig sein, aber vielleicht hat Paulus ein bisschen länger gesprochen. Er fängt an, Gott darzustellen, und er endet mit dem Gericht. Das sind die Themen, die die Menschen auch hören sollen. Bei dieser Kirchentag in Nürnberg war das Motto oder Titel: Jetzt ist die Zeit. Und wir können dazu noch was schreiben. Jetzt ist die beste Zeit, Gott kennenzulernen. Jetzt ist die Zeit, dass jemand seine Entscheidung für Gott trifft. Jetzt ist die Zeit, dass man nicht lange warten soll. Jetzt ist die Zeit, Gott wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Also wenn man so denkt, da kann man noch viel dazu dichten nach diesem Motto: Jetzt ist die Zeit. Nicht nur diese Stiftshütte. Unsere Freikirche der Siebentags-Adventisten hat dann auch die anderen Tage bei der Messe oder an der Messe Stände gehabt. Und ich war auch dort. Ich habe meinen Dienst dort gehabt. STA-Stand, da stand ich, da waren so viele Leute, vor allem am ersten Tag, am Donnerstag, da haben wir die Statue, Daniel-Statue gehabt. Das haben die organisiert vom Verband. Und es war interessant, mit Leuten anzusprechen. Und die Leute waren selber schuld. Die Leute, die vorbeigingen. Die Leute gehen vorbei und dann sehen die Statue. Und wenn jemand seinen Blick auf die Statue wirft und irgendwie ein Gesicht zeigt, dass das interessant oder dann komme ich gleich zu ihm und sage: Kennen Sie diesen Mann? Und viele haben gesagt: Nein. Möchten Sie ihn kennenlernen? Wissen Sie, wer das ist? In der Bibel steht. Und so ging es auch das Gespräch. Das war sehr gesegnet. Sicher werden wir keinen taufen nach diesen Gesprächen. Aber auf jeden Fall, dass die Menschen sich interessieren. Hope Channel hat auch einen Stand gehabt, ADRA hat einen Stand gehabt und auch Friedenssau hat auch Stand gehabt. Also 4 Stände von den Adventisten an diesem großen Kirchentag, das ist schon etwas. Das ist auch eine Möglichkeit, und die Leute waren da. die Autos bedient haben. Und wenn du da 3 Tage stehst, natürlich, das sind ständig Gespräche und auch Material zu verteilen. Das ist so, wenn du jemandem etwas über dein Glauben erzählen möchtest. Ich komme zurück auf Paulus. Am Areopag. Was hat er gedacht? Was soll er gefühlt unter so vielen Leuten, so vielen fremden Leuten, Altären, Heiligtümern, umringt von Götzen, Götzenbildern, umringt mit Menschen, die in ihrer Anbetung so weit gekommen sind, dass sie auch den Sinn für die Sache Gottes verloren haben. Also, wenn man so tiefer darüber nachdenkt, dann ist es auch interessant, mal zu schauen, wie ging's ihm? Was hat er gemacht? In meinem ersten Punkt, ich habe ein paar Punkte rausgenommen, sagt Paulus, ich verkündige euch den unbekannten Gott, den ihr verehrt, obwohl ihr nicht viel oder ihn gar nicht kennt. Den unbekannten Gott. Es gibt Menschen, die nicht an Gott glauben. Auch wir erleben sie. Und es gibt auch aggressive Menschen, die auch dagegen sprechen, die auch versuchen, auch die Leute von Gott wegzutreiben. Das ist unser Kampf, den wir haben. Es gibt auch Leute, die zwar nicht an Gott glauben, aber sie sind ruhig. Und sie lassen uns in Ruhe, auch die, die an Gott glauben wollen. Es gibt auch Menschen, die an Gott glauben oder glauben wollen, aber sie wissen nicht in diesem überfüllten Angeboten, wie und was ist. Von daher, unsere Aufgabe ist, Gott den Leuten näher zu bringen. Menschen verehren Gott, so habe ich geschrieben. Menschen verehren Gott und sie wissen gar nicht über diesen Gott, den unbekannten Gott. Sie kennen seinen Willen nicht, sie beschäftigen sich gar nicht mit seinem Wort. Denke jetzt an die Menschen, die da beim Kirchentag, am Kirchentag dabei waren. Das waren alle Christen. Und übrigens, als wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was wir anbieten wollen zum Kirchentag, da die Gemeinde Marienberg hat auch eine kleine Vortragsreihe organisiert. Und es gab auch viele, die die Bücher von Schatten zu Licht verteilt haben an allen Ecken. Es waren viel Aktionen. Als wir darüber gesprochen haben, welche Thematik wir nehmen, dann hat jemand gesagt, vielleicht sprechen wir über Jesus. Über Jesus und Jesus den Menschen nahe zu bringen. Da kamen die Gedanken entgegen. Die evangelischen Christen kennen das. Die Christen kennen Jesus. Lass uns ihnen etwas anderes anbieten, was sie nicht kennen. Und da waren die Ideen über dreifache Engelsbotschaft und so weiter. Aber allein dieses Wort, sie kennen Jesus, sie kennen das, alle diese Themen über Jesus. Ich kann euch sagen, die kennen nichts. Sie wissen nichts. Die Leute, mit denen wir gesprochen haben, für viele war das alles neu. Dass alles Jesus ist. Was sollen wir machen? Tausende Gläubige, die Organisatoren haben geschätzt, so 100.000 Gläubige werden sich da treffen. Ich weiß jetzt aber nicht die Statistik, wie viele tatsächlich da waren.
60.000.
Hast du gehört? 60.000, wenn tatsächlich so ist. Eine große Zahl, so viele Christen. Und was machen die? Sie treffen sich, sie essen zusammen, sie trinken zusammen, sie haben ihre Themen. Es gab auch Gottesdienst. Die alle sind gekommen, auch zum Gottesdienst. Es gab auch Gespräche oder Foren, wo sie auch sie sich treffen konnten, ein Thema diskutieren. Aber wisst ihr, welche Themen, ich habe nachher auch in den Nachrichten gehört, welche Themen haben sie angesprochen in diesen allen Podiumsdiskussionen?
Klimawandel.
Klimawandel, ja. Politik. Ich habe mir notiert, Politik, Fehlpolitik einiger politischen Parteien. Jetzt könnt ihr euch mal denken, welche Partei war das am meisten angegriffen? Der Krieg und erneuerbare Energie. Jetzt auch dieses Gesetz mit Heizung und so, Pro und Contra. Das waren die Diskussionen. Und dann habe ich mich gefragt, wo ist der Schöpfer Gott? Wo sind die Themen? Weil jemand gesagt hat, die Christen kennen das alles. Aber die Christen kennen nicht. Für viele ist das ein unbekannter Gott. Paulus sagt, auf einem Altar habe ich gesehen den unbekannten Gott. Den möchte ich euch predigen. Und ich habe gesehen, bei vielen Christen, ich möchte nicht kritisieren, es gibt auch viel bei uns Adventisten, jung und alt, die tatsächlich fast nichts aus der Bibel kennen und wissen. Irgendwelche Geschichten aus der Kindersabbatschule sind, aber irgendwie ein bisschen tiefer zu gehen und so. Bevor wir die anderen kritisieren, können wir zuerst mal uns anschauen. Was ist bekannt? Was ist nicht bekannt? Wo ist dieser unbekannte Gott? Aber interessant, dass das nicht ein Phänomen unserer Zeit ist. Jesus hat auch Probleme gehabt mit solchen Leuten, die Jesus oder vielleicht Gott, damals nicht Jesus, aber vieles aus dem Alten Testament gesprochen haben und trotzdem keine Entscheidung und nicht das getan, was Gott eigentlich erwartet von Menschen. Lass uns einen Text lesen in Matthäus Evangelium, Kapitel 15. Das ist eine Begegnung von Jesus mit solchen Menschen. Matthäus Kapitel 15, ab dem Vers 6. Ab dem Vers 6, der zweite Teil des Textes. Damit habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, um eurer Satzungen willen, ihr Heuchler. Wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen. Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Kennen wir das auch heute? Die Menschen, die Gott verehren und Jesus über alles Jesus und Weihnachten und alles. Aber Jesus sagt, ihr Heuchler, ich möchte keinem zu nahe treten, ich lese nur, dass in der Bibel steht. Vergeblich verehren sie mich, weil sie nicht das lehren, was Gottes Wille ist, sondern ihre Satzungen und ihre Themen, die sie interessieren, das lehren sie. Und Jesus sagt, ihr Heuchler, das ist ein krasses Wort von Jesus. Als Paulus den Altar gesehen hat mit dem unbekannten Gott, fand er gleich den Punkt, Anhaltspunkt oder Anfangspunkt, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Manchmal brauchst du mal ein Thema. Nachher kann man das Gespräch gut führen, aber du brauchst ein Thema. Du brauchst etwas, womit du die Leute mitnimmst. Was würden wir heute sagen? Ihr Christen, in vielen Punkten tut ihr viel Gutes, Menschen helfen, die im Unglück sind, die unsere Hilfe brauchen. Und die Christen sind bekannt, egal ob man da spenden soll für die Leute, die im Unglück sind, oder geh man und hilf man. Also das muss man sagen, ihr Christen, ihr tut das gut. Frieden predigen und für Frieden beten, Frieden stiften, das ist etwas, was sehr gut ist. Das tun die Christen auch heute. An Jesus glauben und ihn verherrlichen, aber Jesus sagt ihnen einen sicheren Weg. Und zwar, ihr kennt diesen Text, es werden nicht alle, die zu mir nur Herr, Herr sagen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Alles andere ist gut und schön, aber das bringt den Menschen nicht zum Vater. Zum Vater nur durch Jesus und nur durch den Gehorsam zu seinem Willen. Es gibt etwas, was Gott mit seinem Finger geschrieben hat. Und Jesus hat das zusammengefasst in zwei Geboten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und was sind diese zwei Gebote? Nichts anderes als eine Zusammenfassung der 10 Gebote. Die Liebe zu Gott von 1 bis 4 und die Liebe zu deinen Mitmenschen von 5 bis 10. Aber das von 1 bis 4 wird heutzutage ganz wenig gepredigt. Das ist nicht wichtig. Hauptsache, du bist ein guter Mensch und du hilfst den anderen. Das ist christlich. Paulus auf dem Areopag. Wir sehen in diesem Teil den unbekannten Gott. Unsere Aufgabe ist, Gott den Menschen nahe zu bringen, dass sie eine Entscheidung treffen. Zuerst, dass wir auch ein Wissen aus der Bibel haben. Habe ich jetzt nicht in meinem Konzept, aber ich denke, das steht irgendwo in Hosea Kapitel 4, Vers 6, glaube ich. Mein Volk ist dahin, weil es kein Wissen hat. Die Menschen, die sich nicht interessieren, die Menschen, die nicht selber suchen im Wort Gottes, Wissen zu haben, Gott zu kennen. Sonst, wenn das Volk Gottes kein Wissen hat aus seinem Wort und nicht ein tiefes Wissen, dann sagt der Prophet, mein Volk ist dahin, weil kein Wissen hat. Wenn du das Wissen vernachlässigt hast oder verworfen hast, sagt Gott, ich werde dich verwerfen. Also ich denke, ein ernstes Wort für uns alle. In Vers 27, in Apostelgeschichte zurück, das von Areopag, Apostelgeschichte 17, Vers 27, da sagt Paulus den Leuten, für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Paulus möchte zeigen, dass Gott da ist. Er ist nicht da in diesen kultischen Dingen, was sie gemacht haben. Das hat er davor gesagt. Gott lebt nicht in diesen Tempeln oder diesen, was alle Altären, alles, was ihr gemacht hat. Aber trotzdem, er ist nicht weit weg von uns allen. Als ich das gelesen habe nochmal, dann habe ich mich gefragt, hast du Gott erlebt, dass er nahe ist? Paulus sagt ja, Gott ist nicht fern von uns, Gott ist nahe, Gott ist da. Und erst in schwierigen Situationen erleben wir eine Nähe Gottes. Manchmal schickt Gott auch Probleme. Manchmal pikst uns Gott, dass es auch weh tut. Die Menschen, die alles schön und gut haben, sie haben ein gutes Leben für sich organisiert und sie haben Geld und alles, was sie brauchen. Solche Menschen leider haben kein Verlangen, Gott zu suchen. Aber wenn du mal auch Probleme hast, wenn du auch irgendwelche Schmerzen hast, seelische oder körperliche, dann ist der Mensch mehr imstande, Gott zu suchen, seine Nähe zu suchen. Wie hast du gebetet, als du Probleme hattest? Jeder von uns. Und wie hast du gebetet, wenn dir alles schön und gut und wie eingeölt ging? Unsere Probleme bringen uns näher zu Gott. An dieser Stelle habe ich an Auferweckung von Lazarus gedacht, als ich mich vorbereitet habe. Lazarus war krank, nur kurz euch zu erinnern. Lazarus war krank, todeskrank. Eine unheilbare Krankheit. Und die Schwestern und die Familie merkt, dass er sterben wird. Und er war ein Freund von Jesus. Und dann, was machen die Schwestern? Natürlich schnell eine Information an Jesus schicken und sagen, der, den du liebst, ist krank. Komm schnell. Und du kannst ihn wieder gesund machen. Johannes Kapitel 11. Du kannst ihn wieder gut machen. Komm, Herr, schnell. Ist das nicht ein Gebet? Haben wir solche Gebete zu Gott geschickt? Derjenige hat Problem, derjenige liegt im Sterben, der hat alles Mögliche. Und wir informieren Gott. Gott weiß das alles. Aber wir informieren. Die Schwestern haben Jesus informiert. Und 2 Tage sind schon vergangen. Jesus kommt nicht. Und Jesus sagt, unser Freund ist krank. Und er bleibt noch 2 Tage da. Die Schwestern beten, die Familie betet, die Familie erwartet. Gott, Jesus wird kommen. Wir haben ihn gerufen und so. Und Lazarus stirbt. Und erst danach kommt Jesus. Und die Schwestern kommen, ihr kennt dieses Ereignis. Wärest du hier gewesen, wärest du früher gekommen, lieber Gott, hättest du früher eingegriffen in meinem Leben, wäre ich nicht so weit jetzt in meinen Problemen gekommen. Das ist unsere Realität. Gott beantwortet nicht unsere Gebete immer von jetzt auf sofort, wie wir das haben wollen. Sondern Gott lässt die Schwestern auch leiden, weinen. Denn in diesem Weinen kommt man näher zu Gott. Die Bibel sagt uns, freut euch mit den Freudigen und weint mit den Weinenden. Kennt ihr den Text? Was meint ihr, was leichter ist, sich zu freuen mit den Freudigen oder zu weinen mit den Traurigen? Ich denke, es ist schwieriger, sich zu freuen mit den Freudigen, die sich freuen. Denn da kommt manchmal auch Neid, manchmal kommen auch menschliche Gefühle, weil der andere besser lebt als ich oder so viel hat oder so. Also sich zu freuen mit denen, die sehr fröhlich sind, ist schwierig. Aber zu trauern mit den Traurigen und zu weinen mit den Traurigen, dann fällt uns manchmal leichter, die Leute zu ermutigen, wenn wir sehen, dass er gefallen ist. Das ist jetzt vielleicht Gedanken an sich. Jesus wartet 4 Tage und dann kommt, Jesus sagt, hab keine Angst, glaub nur. Und Jesus gibt uns auch ein Bild, was es am Ende auch passieren wird mit allen. Gott ist nicht weit von einem jeden von uns. Gott möchte mit uns sein. Und dann sagt er noch hier im Vers 27, damit ihr Gott suchen sollt, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Auch da bin ich stehen geblieben. Auch da habe ich mal gedacht, warum sollen wir Gott suchen? Ist es nicht so, dass Gott uns sucht? Hat Jesus nicht gesagt, der Menschensohn ist gekommen? Wie geht der Text weiter? Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wer sucht wen denn? Gott sucht uns. Aber die Bibel sagt, wir sollen Gott suchen. Ihr kennt auch diesen Text, Jesaja 55, Vers 6. Suche Gott, solange er noch zu finden ist. Es kommt eine Zeit, wo du nicht mehr Gott finden wirst. Aber wenn du Gott noch finden kannst, also die Zeit, wo du Gott nicht mehr finden kannst, das ist, muss nicht so Ende der Welt sein, sondern jeder Mensch hat mal auch seine innere Welt und irgendwann mal zerfällt etwas und da bist du nicht mehr imstande, so Gott zu suchen wie in anderen Situationen. Sucht Gott, solange er noch zu finden ist. Interessant. Jesus zu suchen, das ist unser Ziel. Und ich möchte zum Schluss ein Kinderspiel auch erwähnen, in diesem Gedanken zu suchen. Ich weiß nicht, die Jugendlichen unter uns haben wahrscheinlich gespielt, so ein Spiel, wenn die Kinder, Jugendlichen kommen und dann einer geht raus und ein Gegenstand wird irgendwo versteckt und der muss jetzt finden, diesen Gegenstand. Und er geht eine Richtung und die ganze Gruppe spricht kalt, kalt, kalt. Das ist, kennt ihr das Spiel? Wer kennt das Spiel? Kennt ihr? Kalt, kalt, das ist für ihn ein Zeichen, dass er sich entfernt von dem, was er sucht. Da muss er umkehren. Da muss er gehen. Und dann, wenn er in diese Richtung geht, dann sagt die ganze Gruppe, warm, warm, warm. Wenn er nahe kommt zu dem, dann sagt man heiß. Und der weiß, da ist irgendwo etwas, was er finden soll. Das ist auch ein, da steckt auch eine Lehre für uns, wenn wir Jesus suchen. Wenn wir uns von Jesus entfernen, dann werden wir immer kalt und kalt und kalt. Der Mensch braucht eine Umkehr, dass er seinen Weg verlässt. Und dann geht er, wird immer warm, warm, bis er so heiß ist, dass er zu Jesus kommt und Jesus findet. Ihr Lieben, es ist sehr interessant, das Wort Gottes zu betrachten. War mir auch interessant, nach diesem Kirchentag an Paulus zu denken, der in ähnlicher Situation war und der die Leute angesprochen hat. Den Gott, den ihr nicht kennt. Ihr denkt, ihr kennt, ihr seid religiös, ihr macht was. Aber das, was ihr macht, ist das der Wille Gottes? Wo ist der Wille Gottes? Suche den Willen Gottes in deinem Leben. Suche Gott, solange er zu finden ist. Für jemanden, der vielleicht am Ende seines Lebens ist oder am Ende ist überhaupt, vielleicht ist die beste Zeit, Gott zu suchen, vorbei, vielleicht auch nicht. Vielleicht jetzt ihn zu suchen, in verschiedenen Situationen des Lebens. Da ruft Gott uns auf dafür. Gott zu suchen, solange er noch zu finden ist. Denn Paulus sagt, er ist nicht weit weg von allen von uns. Er ist nur da. Er ist da. Und wenn wir ihn nicht spüren, das heißt, das Problem ist nicht bei Gott, sondern das Problem könnte nur bei mir sein. Denn Gott ist da, ist in der Nähe. Aber wenn ich nichts davon spüre, dann muss ein Problem, eine Wand sein zwischen mir und Gott. Vielleicht kenne ich nicht diese Probleme und diese Trennung. Gott möge uns helfen, dass wir für uns zuerst mal, für unsere Familien und Jugendlichen, aber dass wir auch den Menschen auch finden, dass jeder den richtigen Weg zu Christus findet. Denn er ist nicht weit von uns allen. Er ist da. Nur, dass wir ihn suchen und finden. Und dass wir da auch gute, große Erfahrungen mit Gott machen. Gott segne uns auch, wenn wir darüber nachdenken. Amen.
Amen.
Wir wollen beten. Ja, lieber Herr Jesus, wir folgen dir. Wir trauen dir. Wir wollen unser Leben dir anvertrauen und dir übergeben, dass du der Herr in unserem Leben bist. Wir wollen dich kennenlernen, immer aufs Neue. Wir wollen durch viele Erfahrungen mit dir immer näher zu dir kommen. Ich bitte dich, dass du uns alle segnest, dass du jedem hilfst in seinem Alltag, in seiner Umgebung, wo er ist, in unseren Plänen und Zielen, die wir haben, dass das alles nach deinem Willen ist, dass das alles das sein kann, was du segnen möchtest und dass wir ein gesegnetes Volk sein können. Bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dich finden, solange noch Zeit ist. Nicht, dass wir nur wissen über dich, sondern dass wir dich tatsächlich finden in unserem Leben. Dass wir auch anderen helfen können, die auf der Suche sind. Du hast uns auch einen Auftrag gegeben, dass wir mit Menschen darüber sprechen, dass wir Menschen zu dir bringen. Aber hilf uns und gib uns Kraft und Weisheit und Möglichkeit, wen wir ansprechen sollen und wen wir zu dir führen sollen. Danke dir, lieber Gott. Bitte vergib uns unsere Schuld, unsere Sünden und vergib uns, dass wir nicht immer so dich tragen bei denen oder zu denen, die dich suchen. Und gib uns Kraft tatsächlich, dass wir das alles tun können. Danke dir, lieber Gott. Danke dir für deinen besonderen Segen, auch an diesem Sabbattag. Segne unsere Kinder und Jugendlichen. Segne unsere Alten und Schwachen. Sei, bitte ich dich jetzt auch bei Michael und Edith. Du weißt genau, wie das alles ist. Stärke du Michael und hilf ihm, dass er volles Vertrauen auf dich haben kann. Und wenn dein Wille ist, dass sie sich trennen, dass das alles so wird, auch unter deiner schützenden Hand. Danke dir, Gott, dass wir dich haben und dass wir immer zu dir kommen dürfen. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.
Amen.